Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Bei der Suche nach einer Lösung im Syrien-Konflikt gibt es nach Einschätzung des UN-Sondergesandten Brahimi kaum Fortschritte. Die Situation sei weiterhin besorgniserregend, sagte er nach einem Treffen mit dem syrischen Präsidenten Assad heute in Damaskus. Dieser stellte unterdessen einen nationalen Dialog in Aussicht. In einem Interview mit der ARD sagte Assad, im Januar würde über die zahlreichen Vorschläge zur Zukunft Syriens gesprochen.
Zum dritten Mal ist Al-Akhtar Brahimi, Sondergesandter von Vereinten Nationen und Arabischer Liga, nach Damaskus gereist. Er habe mit dem syrischen Präsidenten Assad mögliche Schritte diskutiert, so Brahimi, wie der Konflikt in Syrien beendet werden könnte. Dem Vernehmen nach soll es dabei auch um eine gemeinsame Übergangsregierung mit der Opposition gegangen sein. Die Lage in Syrien ist immer noch besorgniserregend, so Brahimi nach dem Gespräch mit Assad. Wir hoffen, dass alle Parteien gemeinsam nach einer Lösung suchen. Einen Rücktritt hat Syriens Präsident bisher immer ausgeschlossen. Doch vergangenen Donnerstag sprach er von einem nationalen Dialog. Interview mit Bashar al-Assad für eine ARD-Dokumentation im kommenden Jahr. Assad stellt sich den Fragen von ARD-Journalist Hubert Seipel.
Könnten Sie sich einen Rücktritt für einen historischen Friedensschluss vorstellen? Wir werden einen nationalen Dialog führen, um alle unterschiedlichen Vorschläge zu diskutieren. Wir werden sie in diesem Dialog bereden, der im nächsten Monat geführt werden wird. Und was immer dann entschieden wird, wird die Regierung, mich eingeschlossen, übernehmen. Danach können wir über vorgezogene Parlamentswahlen, auch Präsidentschaftswahlen reden oder auch über die Frage, ob der Präsident geht oder bleibt. All das kommt nach dem nationalen Dialog. Wenn der Kapitän eines Schiffes inmitten eines Sturmes ist, dann wird er das Schiff nicht verlassen.
Derweil geht der Bürgerkrieg in Syrien mit unverminderter Härte weiter. In einem Vorort von Aleppo eroberten Rebellen eine Militärbasis und erbeuteten Waffen und Munition. In Halfaya nahe Hama im Nordwesten Syriens starben mehr als 60 Menschen. Nach Rebellenangaben hatte ein Kampfflugzeug des Regimes eine Bäckerei angegriffen. Auch im Umland der Hauptstadt wurde heute gekämpft. Dieses Video aus dem Internet soll Luftangriffe auf Rebellen und Zivilisten in der Nähe von Damaskus zeigen.
Über die Vermittlungsbemühungen des Sondergesandten Brahimi informieren wir Sie auch auf tagesschau.de. Russland und Indien verstärken ihre Rüstungszusammenarbeit. Bei einem Besuch des russischen Präsidenten Putin in Neu-Delhi wurden Verträge in Höhe von umgerechnet rund 2,2 Milliarden Euro unterzeichnet. Die Regierung von Premierminister Singh kauft russische Kampfjets und Militärhubschrauber. Zudem beschlossen die beiden Länder ein gemeinsames Investitionsprogramm, mit dem die militärische und technische Kooperation weiter ausgebaut werden soll.
Besuch bei einem der besten Kunden. Für einen Tag reiste Russlands Präsident Putin heute nach Indien. Beide Länder verbinden nicht nur jahrzehntelange freundschaftliche Beziehungen, sondern traditionell auch Waffengeschäfte. Ein Drittel seines Rüstungsumsatzes macht Russland mit Indien. Die Rüstungszusammenarbeit ist unser besonderer Stolz. Dabei geht es nicht nur um den Umfang, sondern auch um die Vertrautheit und Glaubwürdigkeit, die wir immer stärker miteinander ausbauen, sagte Putin. Russland wird Bauteile für 42 solcher Sukhoi-Kampfflugzeuge liefern, die Indien dann selbst zusammenbaut. Indien kauft auch 71 Militärhubschrauber, Waffengeschäfte im Umfang von umgerechnet knapp 3 Milliarden Dollar. Weit weniger jedoch, als die russische Seite erwartet hatte. Neben Rüstungsgeschäften wurden auch Abkommen über gegenseitige Investitionen oder Kulturaustausch unterzeichnet. Nicht jedoch ein anderer Vertrag, auf den man in Russland sehr hofft. Der Vertrag über den Bau von zwei weiteren russischen Atomreaktoren blieb bislang ohne Unterschrift. Im Süden Indiens hat Russland bereits zwei Reaktorblöcke gebaut. Der erste geht bald ans Netz. Doch gegen neue Reaktoren gibt es Proteste in der Bevölkerung. Zudem will Moskau nicht die von Indien geforderte Haftungsklausel für Unfälle unterschreiben. Putin und Indiens Ministerpräsident Singh besprachen heute auch die Sicherheitslage in der Region, vor allem in Afghanistan. Moskau und Neu-Delhi seien, so Singh, an einem stabilen, demokratischen Afghanistan interessiert, frei von Extremismus.
In Afghanistan sind heute bei zwei Anschlägen 6 Menschen getötet worden. In der Hauptstadt Kabul erschoss eine Polizistin einen zivilen Mitarbeiter der NATO-Truppen. Die Frau sei festgenommen worden, der Vorfall werde untersucht, sagte der Sprecher der internationalen Schutztruppe ISAF. Im Norden des Landes tötete ein Polizist 5 Kollegen und flüchtete mit deren Waffen. Die radikal-islamischen Taliban haben sich zu dem Angriff bekannt. Islamisten haben im westafrikanischen Mali erneut Heiligtümer zerstört. Zur Begründung erklärten sie, die Grabstätten in der Stadt Timbuktu verstießen gegen islamische Vorschriften. Die betroffenen Mausoleen gehörten zum UNESCO-Weltkulturerbe. Die EU-Außenbeauftragte Ashton sprach von einer Tragödie für die ganze Welt. In Mali hatten islamistische Rebellen nach einem Militärputsch im März die Region um Timbuktu erobert. Sie kontrollieren mittlerweile 2/3 des Landes.
Die Islamisten im Norden Malis machen ernst. Wir werden kein einziges Grabmal stehen lassen, so die militante Islamistengruppe Ansar-Dine. Sie wollen alle in Timbuktu noch verbliebenen Gräber islamischer Heiliger zerstören. Mit ihren Spitzhacken gehen sie auf die Gräber los, die aus dem 14. bis 16. Jahrhundert stammen, so Augenzeugen. In Timbuktu, der Stadt der 333 islamischen Heiligen, wird kein einziges Grabmal bleiben, beteuern die Islamisten. Der Mensch dürfe nur Allah anbeten und keine Heiligen verehren, so ihre Begründung. Bereits im Juli und im Oktober hatten die Islamisten zahlreiche Denkmäler zerschlagen, die von der UNESCO als Weltkulturerbe eingestuft worden sind. Daraufhin hat der UN-Sicherheitsrat am Donnerstag einstimmig einem Militäreinsatz in Mali zugestimmt. Meiner Meinung nach ist der UN-Beschluss gut, aber es müsste etwas schneller gehen. Der Militäreinsatz sollte recht bald stattfinden. Mit dem Beginn des Einsatzes ist laut Diplomaten nicht vor September 2013 zu rechnen. Die Islamisten geben sich siegessicher. Ich bin überzeugt, dass uns die internationalen Truppen nicht besiegen werden, denn wir kämpfen für Allah. Die jüngsten Verwüstungen in Timbuktu haben weltweit Empörung hervorgerufen. Die neue Verwüstung der Heiligtümer in Timbuktu dürfte eine Reaktion auf den Beschluss des UNO-Sicherheitsrates sein. Die Zerstörung zeigt, wie sehr die Islamisten darauf aus sind, sich im Norden Malis zu etablieren. Umso wichtiger, dass die internationale Staatengemeinde nun handelt, und zwar schnell.
In Bethlehem haben die Weihnachtsfeierlichkeiten begonnen. Am Nachmittag traf der lateinische Patriarch Fuad Twal auf dem Krippenplatz vor der Geburtskirche ein. Er ist der höchste Repräsentant des Vatikan im Heiligen Land. Am Abend wird Twal in der benachbarten Katharinenkirche die traditionelle Mitternachtsmesse zelebrieren.
Schon am Vormittag herrscht Ausnahmezustand in Bethlehem. Christen aus aller Welt haben sich auf dem Krippenplatz vor der Geburtskirche versammelt. Palästinensische Pfadfinder ziehen mit Trommeln und Dudelsäcken durch die Stadt. Alle warten auf die Ankunft des Patriarchen an dem Ort, wo nach christlicher Überlieferung angeblich Jesus geboren worden sein soll, in der Grotte unter dem Altar der Geburtskirche. Unter den rund 15.000 Pilgern aus aller Welt sind auch viele Deutsche.
Wir sind gerade angekommen, aber überwältigt erstmal von den Eindrücken, von dem, was hier abläuft.
Die Atmosphäre ist schon sehr sommerlich heute, trotz Weihnachten, und ganz ungewohnt.
Zur gleichen Zeit etwa 10 Kilometer entfernt in Jerusalem. Die Kirchenglocken läuten im christlichen Viertel, als eine Autokolonne mit dem lateinischen Patriarchen Fuad Twal in Richtung Bethlehem aufbricht. Israelisches Militär begleitet den Konvoi des höchsten christlichen Würdenträgers im Heiligen Land. Die Geburtsstadt Jesu liegt im Westjordanland. Die Sicherheitslage ist nach den jüngsten Gefechten angespannt. Die Kolonne passiert die Kontrollposten und erreicht gegen Mittag Bethlehem. Der Patriarch hat eine hoffnungsvolle Botschaft im Gepäck, auch im Hinblick auf den Nahostkonflikt. Unsere Freude ist groß, denn wir feiern hier am Geburtsort Jesu. Wir feiern aber auch die Geburt des palästinensischen Staates. Dieser Staat braucht politische Führung, guten Willen und Einheit. Ich hoffe, das neue Jahr bringt gute Nachrichten. Die Weihnachtsfeierlichkeiten in Bethlehem erreichen am späten Abend ihren Höhepunkt. Der Patriarch zelebriert dann die traditionelle Mitternachtsmesse, genau zu der Stunde, in der Jesus Christus geboren worden sein soll.
Im Vatikan laufen zur Stunde die letzten Vorbereitungen für die Christmette im Petersdom, die Papst Benedikt XVI. Am Abend feiern wird. Die Zeremonie wurde mit Rücksicht auf das Alter des katholischen Kirchenoberhauptes um 2 Stunden auf 22 Uhr vorgezogen. Tausende Gläubige aus aller Welt werden dazu erwartet.
Klein sind sie, gerade mal 32 Zentimeter hoch. Die Figuren der Weihnachtskrippe, die am frühen Abend auf dem Petersplatz in Rom feierlich eröffnet wurde, sind heute nicht mehr lebensgroß, sondern deutlich winziger als in den vergangenen Jahren. Trotz Sparversion, die Krippe ist wunderschön. Die Krippe vor einem Jahr hat mir besser gefallen. Mehr als 100 biblische Figuren hat der Künstler Francesco Artese gestaltet. Die Krippe ist ein Geschenk der süditalienischen Region Basilicata und den Höhlen von Materna, einer zum Weltkulturerbe zählenden Felsenlandschaft, nachempfunden. Ich versuche, das Kunstwerk so zu gestalten, dass die Menschen, die sich nähern, das Gefühl haben, einzutreten. Das gelingt durch die Beleuchtung. Im Inneren der Krippe gibt es viele Lichteffekte, die von Sonnenaufgang bis hin zu den Nachtstunden alle Tageszeiten abbilden können. Italien ist das Ursprungsland der Weihnachtskrippen. Die Tradition geht bis auf Franz von Assisi zurück, der zu Weihnachten 1223 in der Stadt Greccio die heilige Messe vor einem Krippenensemble feierte. Von dort aus verbreitete sich die Krippenkultur über weite Teile Europas. Seit Mitte der 80er Jahre steht jedes Jahr eine Krippe auf dem Petersplatz. Papst Johannes Paul II. Führte die Tradition hier ein. Zum ersten Mal haben Pfadfinder ein Friedenslicht aus Bethlehem, der Geburtsstadt Jesu, mitgebracht. Damit entzündete Papst Benedikt XVI. Eine Kerze am Fenster seines Arbeitszimmers im Apostolischen Palast. Um 22 Uhr feiert Benedikt im Petersdom die Christmette.
Die großen christlichen Kirchen in Deutschland haben zum Weihnachtsfest vor einer zunehmenden Spaltung der Gesellschaft gewarnt. Der Vorsitzende der katholischen Bischofskonferenz Zollitsch sagte den Ruhrnachrichten, wenn die soziale Schere weiter auseinandergehe, führe das zu Unruhe. Steuererhöhungen für Vermögende dürften kein Tabu sein. Der Vorsitzende des Rates der evangelischen Kirche in Deutschland, Schneider, rief dazu auf, für Menschen im Abseits die Stimme zu erheben und nach sozialer Gerechtigkeit zu suchen. Auch Bundespräsident Gauck hat in seiner ersten Weihnachtsansprache die soziale Lage in den Mittelpunkt gestellt. Deutschland müsse ein Land sein, das den Jungen Wege in ein gutes Leben eröffne und alte Menschen in der Mitte der Gesellschaft lasse, so Gauck in seinem Redemanuskript. Angesichts aktueller Probleme seien nicht nur tatkräftige Politiker, sondern auch engagierte Bürger gefragt. Gaucks Ansprache wird morgen um 20.10 Uhr im Ersten ausgestrahlt.
Zur Stunde feiern 1000 Bedürftige im Münchner Hofbräuhaus Weihnachten. Eingeladen wurden sie von der katholischen Männerfürsorge. Freiwillige bewirten arme und obdachlose Menschen. Auch Weihbischof Siebler kündigte sein Kommen an. Für jeden Einzelnen gibt es zum Schluss noch ein kleines Geschenk, finanziert aus Spenden. Seit über 60 Jahren organisiert die katholische Männerfürsorge dieses Weihnachtsfest.
Michael Wiesinger und Armin Reutershahn treten beim Fußball-Bundesligisten 1. FC Nürnberg als Trainergespann an. Sie lösen Dieter Hecking ab, der als Coach zum VfL Wolfsburg geht. Wiesinger und Reutershahn sollen Anfang Januar zum Trainingsauftakt offiziell in ihrem neuen Amt vorgestellt werden. Tagelange Regenfälle haben in Großbritannien schwere Überschwemmungen ausgelöst. Besonders betroffen ist der Südwesten Englands. Dort traten zahlreiche Flüsse über die Ufer. Straßen sind unpassierbar. Viele Zugverbindungen mussten gestrichen werden. Die Behörden gaben für einige Regionen Reisewarnungen heraus.
In Braunton beseitigen sie die Folgen der Flut. Der Ort im Südwesten Englands wurde am Wochenende gleich zweimal überschwemmt und beweist zum Fest besonderen Zusammenhalt. Dieser Laden verkauft sonst Surfbretter. Nun herrscht Landunter. Es macht mich verlegen, wie alle helfen, sagt der Besitzer. Der Schaden ist schlimm, aber viele packen an. Es ist mir fast peinlich. Wind und Wetter beuteln das Inselreich. Hochwasser bedroht hunderttausende Menschen im schottischen Norden und im englischen Süden. Nach dem extrem nassen Sommer überfordert der Winterregen vielerorts die Schutzdämme. In Devon wird eine Frau von ihrem Auto weggespült in diesen Fluss. Sie wird in ein Schlauchboot gezogen, wie Bilder aus dem Rettungshubschrauber zeigen, weitgehend unversehrt. Ich bin noch immer erschüttert, erzählt ihr Ehemann. Zum Glück sind wir beide am Leben. Weiterer Regen wird erwartet und damit weitere Störungen. Die Flut kappte bereits die Hauptzugverbindung von London in den Südwesten Englands. Das heißt, umsteigen von der Bahn auf Busse und Auto. Für viele ist es eine Heimreise mit Hindernissen. Es ist schwierig, aber ich will nach Hause. Nichts ist schlimmer als Weihnachten, nicht bei der Familie zu sein. Alle kommen ans Ziel, es dauert nur länger, versprechen die Verkehrsbetriebe. Zurück in Braunton. Hier lassen sie sich von der Flut nicht die Feststimmung verderben. Getreu dem britischen Motto, keep calm and carry on, ruhig bleiben und weitermachen.
Das Weihnachtswetter ist alles andere als winterlich. In der bayerischen Landeshauptstadt München kletterten die Temperaturen auf frühlingshafte 20,7 Grad. So warm war es am Heiligabend noch nie in Deutschland, zumindest seit Beginn der Wetteraufzeichnung. Und nun die Vorhersage für morgen Dienstag, den 25. Dezember.
Morgen haben wir es zu tun mit dem Ausläufer eines Tiefs, das von der Nordsee nach Südschweden zieht. Im Süden hält sich morgen noch die ungewöhnlich milde Luft von heute. Im Verlauf fließt etwas weniger milde Luft zu uns. Für die Jahreszeit bleibt es aber dennoch viel zu warm. In der Nacht regnet es an den Küsten ab und zu, vor allem im Süden ist es auch klar. In den Frühstunden muss im Westen wieder mit Regen gerechnet werden. Morgen bleibt es nach Südosten hin noch länger freundlich. Der Regen aus dem Westen zieht langsam ostwärts, danach fallen im Westen und Nordwesten am Nachmittag Schauer. Im Nordwesten, in der Nacht stürmische Böen, an der Nordsee zum Teil schwere Sturmböen, morgen weht der Wind mäßig, im Westen später örtlich Sturmböen, auf den Bergen auch orkanartige Böen. In der Nacht 10 Grad im Ruhrgebiet und 0 Grad im Südosten. Am Tag 7 Grad im Norden und 14 Grad im Südosten. Bis einschließlich Freitag erwartet uns windiges, unbeständiges Wetter. Im höheren Bergland ist wieder Schnee mit dabei.
Die Tagesschau meldet sich wieder um 23.05 Uhr. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest.